Ja, ich freue mich, Sie begrüßen zu können, weil jetzt wirklich mal einer das Maul aufmacht, der sich anders als ich in der Wirtschaft wirklich auskennt. Sie sind nämlich Asset Manager, das ist was?
Vermögensverwalter.
Vermögensverwalter. In welcher Größenordnung? Wie groß müsste mein Vermögen sein, damit ich zu Ihnen kommen kann und Sie mein Vermögen
verwalten? Sie können ab 500.000 Euro vorsprechen.
Dann bin ich ab morgen bei Ihnen.
Das stimmt nicht. Sie haben von Ihren 50.000 Ersparten 10.000 in die Tilgung investiert.
Ah ja. Und Sie machen an der Universität das Maul auf. Also wissen wirklich, die Frage, was lukrativer ist, erübrigt sich. An der Universität das Maul aufmachen oder Asset Manager zu sein?
Die Uni.
Why that?
Das ist der Vermögensbegriff. Das ist einer der Gags, mit denen ich seit vielen Jahren versuche zu punkten. Es ist auch hier bei einem Literaturwissenschaftler gut aufgehoben, die Worte vielleicht mit unterschiedlichen Buchstaben zu schreiben. Vermögen kann man groß oder klein schreiben. Wenn man es groß schreibt, dann nennt man es Assets, die Knete, das, was man hat, Immobilien, Geld, Gold, was auch immer. Vermögen kann man aber auch klein schreiben. Und man tut gut daran, es vielleicht öfter klein zu schreiben, etwas zu tun, Vermögen. Das heißt etwas, was die Potenzialität betont. Und die Uni ermöglicht, ehrlich gesagt, sehr, sehr viel mehr Potenzialität wie der Brotberuf. Aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen, nur der Brotberuf ermöglicht es quasi auf Finanzielles vielleicht ein bisschen zu verzichten. Also man muss fair bleiben.
Sie haben gerade eine mich erschreckende große Summe genannt, weil ich das nicht mehr erreiche im Leben, mit Sicherheit. Auf der anderen Seite haben Sie aber sehr intensiv mit Microfinance und mit Mikrokrediten beschäftigt.
Sie werden es vielleicht noch schaffen, weil wenn der Euro inflationiert, sind Sie flugs dort und weil Sie vorher über die...
Aber dann erhöhen Sie auf 5 Millionen als Eintritts.
Wir werden sehen, da schlägt vielleicht der Mikrofinanzier noch mehr durch, aber ich glaube vor allem auch, dieser Seitenhieb muss mir jetzt erlaubt sein, weil ich weiß nicht, ob wir diese Frage und diesen Komplex noch streichen. Ich glaube, es gibt viel mehr Deckungsgleiche zwischen Kirche und Kapitalismus, und den unangenehmsten nehmen wir jetzt erst wahr, wenn Sie die Maria anschauen und den Euro. Die haben ja, seitdem sie die Bühne betreten haben, beide etwas sehr, sehr Gravierendes gemeinsam. Sie waren beide niemals gedeckt.
Das ist ein herrlicher Männerscherz, den ich mich nur ab 22 Uhr zu
deswegen haben Sie auch einen trauen,
deswegen haben Sie auch einen Wiener eingeladen. Gedeckt. Ja, nun, jetzt sind Sie selber schuld, lieber Herr Seiler. Vermögen, Erkenntnisvermögen, Urteilsvermögen, auch das intellektuelle Vermögen ist ja gerade in der kantischen Tradition ein zentraler Begriff, und dass keiner drauf gekommen ist, bis auf Nietzsche. Ich glaube, Nietzsche macht seine hübschen, geistreichen Scherze darüber. Nicht? Wie sind synthetische Urteile a priori möglich, fragte Nietzsche, und was antwortete er eigentlich? Vermöge eines Vermögens. Nicht? Und dafür braucht er aber 800 Seiten Kritik der reinen Vernunft. Wie rein ist Geld, wie rein ist Erkenntnisvermögen, wie rein, wie unrein ist die ökonomische Sphäre? Ich frage nochmal denjenigen, der hin und her switcht zwischen der ökonomischen Sphäre und der reinen Universitätssphäre. Welche Sphäre ist reiner? Ist Vermögen da?
Zielt die Frage auf ein moralisches Werturteil ab? Wie rein ist Vermögen im moralischen Sinne? Wie rein ist Geldvermögen im moralischen Sinn?
Auch auf eine psychodynamische Frage. Wie viel Schmutz, Pecunia, Olet? Wie viel Abfall? Auch Abfall ist ein vieldeutiges Wort. Häresie, wir waren bei der Kirche. Man kann Heretiker sein, vom rechten Glauben abgefallen sein.
Also das sind jetzt, Abfall ist der Schmutz. Das haben wir jetzt in der ganz richtigen Ecke, weil ich denke, dass das Thema Schuld bei einem Vermögensverwalter sehr gut aufgehoben ist. Nicht nur Schulden, auch Schuld. Ich bin nicht sicher, ob den anwesenden Personen hier wirklich bewusst ist, welches nicht testamentarisch aufgeschriebene Erbe ihr hier alle angetreten habt. Ich behaupte felsenfest seit vielen Jahren, dass wir reich sind, weil sie arm sind. Wer immer wir jetzt wirklich sind und wer immer sie sind. Ich glaube, die erste Welt, und zu der darf ich alle hier Anwesenden zählen, die das Privileg haben, einen Freitagnachmittag rumzubringen, um hier in einem wunderschönen Gebäude halbwegs vernünftigen Menschen zuzuhören. Die erste Welt baut auf einem Reichtum auf, der historisch mit großer Schuld beladen ist. Wir bauen in Europa, was Wachstummessung, Inflationsmessung betrifft, in Wirklichkeit erst mit dem spanischen Silberimport auf. Es gab einen Berg, den gibt es immer noch, der heißt Cerro Rico in Potosí in Südamerika, der besteht so gut wie aus reinem Silber, wurde abgebaut und nach Europa verschifft. Und erst hier im 15. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert beginnt eigentlich Wachstum. Und die Europäer wissen gar nicht, dass ungefragt Wohlstand von Generation zu Generation schmutzbeladen und auch schuldbeladen weitergegeben wird, auf dem wir hier unsere Meriten verdienen. Ich glaube, unser Wohlstand ist auf einer sehr, sehr fragilen Situation und sehr schuldbeladenen Situation aufgeladen.
Ich will nicht dagegenhalten, sondern nur strukturell und funktional fragen, ob das nicht eine ebenso spannende wie weil spannende tautologische Feststellung ist. Ein Schuldner braucht einen Gläubiger. Ich bin pleite und sage, Sie haben mehr Knete als ich, können Sie mir 100 Euro leihen? Dann bin ich in dem Augenblick Ihr Schuldner, Sie sind mein Gläubiger. Alle Schulden, die wir haben, finden, wenn die Finanzsysteme funktionieren, wenn Geld funktioniert, ihre Entsprechung auf einer Haben-Seite. Was nichts anderes heißt, als dass die gut 2 Billionen Schulden, die die öffentliche Hand in Deutschland hat, gut 2 Billionen Guthaben bei Leuten, die zum Beispiel Bundesschatzbriefe haben. Aber so, genauso wollten Sie ja nicht argumentieren, sondern Nein. Sagten jetzt bei der Ausbeutung, es gibt sowas wie eine ursprüngliche Akkumulation. Eine ursprüngliche
Schuld. Gab, so wie beim Ring der liebe Lungen, zuerst mal alles damit startet, dass irgendein Knilch viel Gold stiehlt, war das letztendlich auch bei Europa so. Und die Wohlstandswelle hat nicht mit unserer Geisteskraft, unserer Kreativität, unserer Innovationsleistung begonnen, sondern letztendlich mit einem strukturell gut getarnten Raub, der in der Geschichte versteckt worden ist. Das müssen wir anerkennen und ich denke sehr wohl, dass Europa eine historische ökonomische Schuld hat, die es anzuerkennen gilt. Denn wenn Sie sich überlegen, wir gehen jetzt quasi in den Bereich der schuldhaften Blockfronten, erste Welt, dritte Welt. Wenn Sie sich überlegen, dass die dritte Welt pro Jahr 189 Milliarden US-Dollar mehr an Zinsen an uns bezahlt, wie wir an Entwicklungshilfe leisten, dann kommen Sie schnell drauf, dass die Entwicklungshilfe stattfindet, allerdings in unsere Richtung. Also diese historische Schuld ist noch doppelbödig auch. Sie beginnt mit einem Raub und mit einer weiteren Verknechtung. Denn würde die Entwicklungshilfe eingestellt, was auch mit einem Streichen der Schulden an arme Länder verbunden sein müsste, dann sind wir pleite und nicht die Armen. Das muss bewusst sein. Das führt auch zu dem Punkt, wo wir auch begonnen haben, als Kapitalisten zu sagen, wir wehren uns gegen alle Versuche des Monismus, alles nur eindimensional zu erklären, dass nur wir die richtigen Antworten haben. Und so sind wir letztendlich bei der Mikrokreditbewegung gelandet und beschäftigen uns eben auch mit der Frage, wie kann ich arme Menschen integrieren, um Migrationsströme einzudämmen, um Leute zu vernetzen, zu verorten, wo sie das Schicksal hingeworfen hat, damit einfach viel Zoff auf diesem Globus nicht mehr stattfindet.
Und wenn Sie da noch ein bisschen was ausführen drüber, wäre ich sehr gespannt und gewiss nicht ich allein über diese Mikrokreditbewegung in der dritten Welt, aber Sie haben sie ja auch nach Österreich gebracht. Ja, das ist ja nicht so, dass es eine spezifisch Drittweltgeschichte wäre.
Korrekt. Mikrokredit eigentlich ist es eine deutsche Geschichte, weil es hat Fritz Reifeisen damit begonnen, Leute, die weder bescheuert noch faul sind, einfach hier in Kollektiven zusammenzufassen und Dinge zu finanzieren. Und Professor Yunus aus Bangladesch, was eine große Kränkung für den Kapitalismus ist, hat die Idee 1976 in einem Battle armen Entwicklungsland eingesetzt, sie 30 Jahre beharrlich propagiert und dafür auch den Nobelpreis bekommen. Und das Fesche ist, dass man an der Mikrokreditbewegung etwas erklären kann, was mir einfach im Wirtschaften sehr, sehr wichtig ist. Man kann erklären, dass Zins an und für sich nichts Böses ist, wenn er kongruent angewandt wird, wenn er sich an der Leistungsfähigkeit von Menschen orientiert. Und wir vergeben beispielsweise, wir, das heißt ein Fonds, den Partner mit aufgelegt haben, wenn hier Kredite an arme Menschen für landwirtschaftliches Material, für Saatgut, für Dünger, für kleine Werkzeuge ausgegeben werden. Diese Kredite müssen einen Zins bekommen, sonst gibt es keinen, der hier Kapital zur Verfügung stellt. Die Höhe des Zinses wiederum bemisst sich aber nicht nach den persönlichen Begierden, auch nicht nach der Projektion eines Excel-Spreadsheets, sondern nach dem Machbaren. Wenn beispielsweise ein Fertilitätstest einer Ackerkrume ergibt, dass man hier so und so viel Wertschöpfung herausbringt, dann hat ein vernünftiger Mikrokreditfinanzier seine eigenen Kreditraten darunter anzupassen. Denn so stellt er sicher, was hier niemand macht, er stellt sicher, dass er es wiederkriegt und ob das jetzt 2% Zinsen sind oder 4%, ist eigentlich völlig wurscht. Hauptsache es passiert etwas. Das heißt, ich bezeichne das als den sogenannten biologischen Zins, mit einem Bindestrich geschrieben, Bios, das Leben, Logos, der Verstand. Wenn das nicht kongruent zur Deckung kommt, fahren wir den Kahn an der Wand. Und das passiert gerade in Europa auch mit diesem Kaputtsparen.
Ein zweites Thema, mit dem Sie sich ja intensiv beschäftigt haben, neben vielen anderen mehr, ist eben auch dieses Problem, das ja schon mal anklang. Wie kann man Werte außerhalb des Ökonomiesystems in das Ökonomiesystem einspeisen? Also wie kann aus einem Wert ein Preis werden? Wenn Sie vollkommen überzeugend sagen, welche historische Schuld Europa auf sich geladen hat mit Ausbeutungsgeschichten, etwa in Lateinamerika, hätten wir eine Kategorie der kollektiven, historischen psychologischen, politischen, kulturellen Schuld und Vergewaltigung. Was wären Modelle der Übersetzung solcher Schuldbegriffe in Schuldenabtragung im ökonomischen Sinne. Wie kann man also Werte für das Ökonomiesystem verständlich machen? Das ist, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, Ihre Schriften so eine zweite Leitfrage in Ihren Untersuchungen.
Ja, und die schwierigste überhaupt, die man jetzt nicht in 5 Minuten beantworten kann. Das Problem besteht ja darin, wie kann man es Leuten schmackhaft machen, wie einem Nichtraucher auf seine Zigarette zu verzichten und diesen Verzicht als Bonus zu verkaufen. Und das ist im Prinzip die Krux, um die sich's dreht. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass es einfach einer gewissen Vorleistung derer bedarf, die haben. Man kann Werte einfach nur dann in ein System implementieren, wenn man als Vorbild vorantritt. Und wenn Sie Leute hernehmen wie Bill Gates, der hat vielleicht furchtbare Computerprogramme verbricht, die dauernd abstürzt und als Monopolist seine Knete verdient hat, tut er am Ende seiner Tage vielleicht jetzt doch etwas, was die Amerikaner als Giving Back bezeichnen. Diese Vorbildwirkung ist es, die letztendlich wiederum die Werte in unser Preisgefüge zurückbringt. Nicht fragen, was kann mein Return on Investment sein? Es einfach tun. Das ist sehr schwierig. Sie kennen wahrscheinlich dieses Gefangenendilemma, das von der sozusagen präventiven Defektion ausgeht. Das ist das, worauf die Wirtschaft aufbaut. Bevor Sie mich bescheißen, bescheiß ich lieber Sie. Das ist letztendlich das, wie Wirtschaft funktioniert. Neoliberale sozusagen Wahnvorstellungen des Schnellersein, die Ellbogentechnik. Und der sich's leisten kann, sollte vielleicht einmal verzichten, riskieren, beschissen zu werden. Dann ist es plötzlich nicht präventive Defektion, sondern präventive Kooperation. Und die könnte andere beschämen. Und ich denke, das Beschämen anderer im positiven Sinn kann ein sehr, sehr kreativer Moment sein, hier aus diesem Kreislauf rauszubrechen, und der funktioniert. Nehmen Sie jetzt in der Vorweihnachtszeit die peinlichen Promi-Ansammlungen, wo wirklich keiner herumkommt, keine Euros in den Klingelbeutel zu werfen, sondern Scheine rascheln zu lassen, wenn die Kameras da sind. Sonst werden die nämlich beschämt. In Wirklichkeit geht es denen gar nicht darum, wirklich was zu helfen, aber sie werden beschämt. Da könnte man ansetzen.
Nennen wir Namen, Sie haben ja schon welche genannt. Ich finde es erstaunlich, es hat ja auch keinen großen Sinn, immer nur auf Superreiche einzudreschen. Es ist ja erstaunlich, was Warren Buffett macht oder eben der von Ihnen schon erwähnte Bill Gates. Nicht? Die wissen sehr genau, dass es egal ist, ob man 20 Milliarden hat oder eine. Am Lebensstil wird das nicht sehr viel ändern. Ich denke übrigens auch in Deutschland haben wir ja doch Ansätze für eine neue Mäzenatenkultur. Ein kleines Problem scheint mir zu sein, dass jeder Mäzen seine Stiftung, die er auch seinen Namen tragen muss, hat. Und dann haben wir, Entschuldigung, noch ein Museum. Ich weiß nicht, ob das das Allerwichtigste ist, dass wir noch ein Museum haben. Aber das wollen wir jetzt gar nicht diskutieren. Aber wie, glauben Sie, könnte man so ein Umdenken leisten, dass man bei dem Gefangenen-Dilemma sagt, okay, wir tragen unsere Schuld ab, indem wir beide 2 Jahre ins Gefängnis kommen, macht unterm Strich 4 Jahre. Wenn ich in anderen reinreite, kriegt er aber 9 Jahre und ich bin frei gesprochen, aber unterm Strich ist 9 Jahre Schuldenabtragung mehr als 4. Also wie kann man solche, weiß eigentlich jeder, der muss ja kein großer Spieltheoretiker sein, um das zu durchschauen, jeder weiß, dass es Win-Win-Situationen gibt bei Kooperation. Warum ist das so schwer?
Weil es überhaupt keine Verortung und keine Kodifizierung, das Wort ist von Ihnen gefallen, des Gemeinwesens gibt, der Gemeinwohlwirtschaft. Das ist wirklich auch alles, was wir in unserem Leben tun, auf das individuelle Fortkommen, auf Ihre eigene Benotung auf der Universität, beginnt schon in der Grundschule. Nichts ist auf Gruppenleistung aufgebaut und das wäre ein großartiger Weg, also das Gemeinwohl zu stärken.
Wenn ich es recht sehe, machen Sie ab und an auch Politikberatung. Die Frage, die sich mir stellt, ist gerade im Hinblick auf die Schuldendiskussion, die ja Leitfaden unserer Konferenz ist, wie sinnvoll es ist, auf die Politiker einzuschlagen. Meine Wahrnehmung ist die, und auch da bin ich vielleicht ähnlich kontraintuitiv, wie wenn ich für Lobreden plädiere, statt für Kritik, dass wir die Politik als Allschuldigen ausgemacht haben. Klimawandel, Politik ist schuld. Die Deutschen sterben aus, Politik ist schuld. Kriminalität steigt, Politik ist schuld. Infrastruktur bricht zusammen, Politik ist schuld. Kinder schlecht erzogen, Politik ist schuld. Also ein wahnsinnig langweiliges Spiel. Dass wir alle viel besser das machen würden als die Politiker, die hier sitzen, ist vollkommen klar. Nur hat komischerweise von uns keiner Lust, den Job wirklich zu übernehmen. Also die Frage ist, wie Sie das Verhältnis jetzt so aus Privatinitiativen und Politik als, ja, Schuttabladeplatz für allgemeine und ich sag mal in jedem Wort Sinne billige Politik, wie man das neu austarieren, neu justieren könnte.
Ja, im Prinzip in der Einbringung des Einzelnen. Sie haben die Privatinitiative jetzt angesprochen. Das Politiker-Bashing an sich ist natürlich eine sehr billige Form der Kritik, aber in Wirklichkeit, wer mit dem König streiten will, muss die Sprache des Königs sprechen. Und die Politik sozusagen als der einzige Adressat an dem Telefonhörer, den Sie vielleicht in der Hand haben werden, ist der einzige Mensch, den Sie jetzt wirklich ansprechen und zur Not auch bashen können und auch müssen. Aber in letzter Konsequenz ist die Eigeninitiative das Einzige, was auch wirklich zählt. Aber auf der anderen Seite Wie oft rufen Sie Ihren regionalen Abgeordneten an oder ich oder wer auch immer und tut seinen Unmut kund über das, was in der Wirtschaft passiert? Das macht niemand von Ihnen. Ich mache es vielleicht auch zu selten, ich mache es aber. Wir können bestimmte Dinge sehr wohl diskutieren. Ich habe beispielsweise mit dem zuständigen Ministerium in Wien kommuniziert, wo ich gesagt habe, das Wirtschaftsministerium ist wirklich bescheuert. Man geht her und erlaubt Firmen Überproduktion in ihre sozusagen Businesspläne einzubauen. Überproduktion, Sie kennen diese Schlagwörter, Butterberg, Milchsee und so weiter, Fleischberg. Wir produzieren zu viel. Wien ist die größte Stadt Österreichs, die zweitgrößte heißt Graz. Sie müssen sich vorstellen, dass Wien pro Tag mehr Brot abends wegwirft, wie Graz pro Tag braucht. In welcher Welt leben wir? Und ich habe im Ministerium angerufen und habe gesagt, ist euch klar, dass hier zweimal geschädigt wird? Ist euch klar, dass die Überproduktion, die weggeworfen werden muss, die schädigt und riskiert, die nichts haben? Und ist euch klar, dass es den Firmen, dieses Verursachen, völlig scheißegal ist, was da passiert, weil die nämlich die Entsorgungskosten absetzen dürfen und von der Steuer abschreiben? Das Gesetz könnte innerhalb von einem Tag verabschiedet werden, dass beispielsweise Entsorgungskosten für selbstverschuldeten Überschuss nicht mehr abzugsfähig sind. Solche krausen Gedanken kann sich jeder von Ihnen ausdenken und an sozusagen politische Repräsentanten herantragen und dann kämen wir vielleicht bald dorthin, dass der Eigentumsbegriff, wie ihn wir geprägt haben, in Richtung Dominium, macht euch die Erde untertan, Dominium Terre, eher in Richtung diesem Patrimonium geht. Nutzt es, passt drauf auf und gebt es dann weiter. Das wird dann vielleicht auch ein spannender Punkt mit der Frau Professor Feder sein, dass das Testamentarische, das Weitergeben, das Eigentum verpflichtet und nicht nur berechtigt dann etwas. Und das ist Ihre Verantwortung. Das ist letztendlich auch den Leuten permanent aufs Schienbein dreschen, die es vielleicht nicht hören wollen, weil es nicht in ihrer Eigeninitiative ist, es in einer Legislaturperiode unangenehm zu haben.
Ganz zum Schluss eben noch das Problem, Sie hatten es angesprochen, wie kann man solche Vorschläge operationalisieren? Man kann das Gesetz ändern, kann die Überproduktion von Brot nicht mehr steuerlich mindernd einsetzen. Ein Riesenproblem scheint mir immer das Adressatenproblem zu sein, um in den Systemen theoretischen Slang von Luhmann zu fallen. Ich kann sowas kritisieren und kann dann den Abgeordneten anrufen, sag, macht ein neues Gesetz. Was mache ich, wenn ich den Kapitalismus oder die Globalisierung kritisieren will? Wenn Sie die Adresse haben von der Globalisierung und die E-Mail
die habe ich,
und die Sie Telefonnummer, sagen Sie mir die Telefonnummer von Globalisierung. Ja. Ich rufe Sie an und sage der Globalisierung mal richtig die Meinung.
Ja, die haben Sie. Sie haben die Telefonnummer in Ihrer Brieftasche. Viele von Ihnen glauben vielleicht, dass alle paar Jahre mal Wahlen stattfinden. Das ist aber falsch. Es findet jeden Tag die Wahl statt. Zwei oder dreimal pro Tag zücken Sie Ihr Portemonnaie und kaufen irgendeinen Müll ein. Sie sollten sich vielleicht fragen, was Sie da einkaufen, ob Sie es wirklich brauchen, bei wem Sie es einkaufen, zu welchem Preis Sie es kaufen, warum Sie es überhaupt kaufen und so weiter und so fort. Das heißt, der Euro ist Ihr täglicher Wahlzettel, der Dollar ist Ihr täglicher Wahlzettel oder was auch immer. Sie haben täglich die Wahl. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie heute zu Zara oder zu H&M gehen und für Ihr Enkel oder für Ihr Kind ein kleines T-Shirt kaufen, dann kaufen Sie dort Klamotten, deren Anschaffungspreis eigentlich unter den Reinigungskosten liegt. Und ich denke, wenn Sie nicht total bescheuert sind, kommen Sie drauf, das kann so nicht gehen und gehen wieder hinaus und kaufen das dort zu Ihren Euro nicht. Und dann haben Sie gewählt. Und alle sagen, ja, was soll das bringen, nur wenn ich das tue. Sie sind bis zu Ihrem Tod für sich ganz alleine und Sie haben in Wirklichkeit nur sich. Aber wenn jeder so denkt, dann ist das eine ganze Menge.
Herr Seiler, wir haben es in der Hand. Nicht nur Geld ist knapp, auch Zeit ist knapp. Ich verrate das Betriebsgeheimnis. Wir haben ja so eine Ampel, grün, gelb, rot. Und sie zeigt jetzt rot, was ich sehr, passt sehr gut zu Ihren Hosen. Aber was ich sehr, sehr schade finde, ich hätte wahnsinnig gerne mit Ihnen weitergeredet. It was a pleasure to meet you.
Danke.